Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Nein, diese Suppe esse ich nicht, so spricht bei uns der Suppenkasper. Und damit hat er sein Schicksal selbst in der Hand. Aber in New York, da entscheidest nicht du, ob du eine Suppe essen darfst, das entscheidet ein anderer für dich. Herzlich willkommen bei Film und Fressen und heute im Suppenteller einer der berühmtesten Sitcom-Episoden von Seinfeld, würde ich mal sagen. Staffel 7, Episode 6, der Suppennazi. 22 Minuten, die einen einzigen Satz in den weltweiten Sprachgebrauch gebracht haben. Ja, wir sprechen heute darüber und natürlich wie immer an meiner Seite Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofal. Der Mann, der noch in einer Buchstabensuppe eine Gesellschaftstheorie entdeckt. Hallo Daniel.
Hallo Johannes, ausgewiesener Genussexperte und heute wohl auch dafür zuständig, uns mit deinem Wissen dabei zu unterstützen, diese köstliche Suppe auszulöffeln, die du uns ja aus dem filmischen Feinkostsegment gar nicht eingebrockt, sondern mir eingeschenkt hast.
Ja, da müssen wir wohl das Haar in der Suppe finden, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja, auf alle Fälle, wer Seinfeld und diese Folge in dieser Staffel 7 nicht gesehen hat, der braucht natürlich wie immer eine Zusammenfassung. Worum geht's denn in dieser fast legendären Folge aus der 7. Staffel? Und darum dreht es sich eigentlich um einen kleinen Suppenstand, um ein kleines Restaurant in Manhattan. Betrieben wird er von einem Koch, dessen Suppen so unfassbar gut sind, dass die halbe Stadt Schlange steht und sich dafür einem absurden Regelkatalog unterwirft. Es heißt, Geld bereithalten, nach rechts treten, nicht reden. Und wer da einen Fehler macht, der hat im wahrsten Sinne des Wortes verkackt. Denn der kriegt dann auf alle Fälle den gefürchtesten Satz der Fernsehgeschichte zu hören. No Soup for you, keine Suppe für dich. Ja, Jerry, George und Kramer beugen sich in dieser Folge von Seinfeld natürlich dem Diktat ganz brav, auch wenn es manchmal nicht so ganz einfach ist. Und Jerry verleugnet sogar seine Freundin, nur um nicht in Ungnade zu fallen. Elaine, die spielt dabei nicht mit. Sie rebelliert, kassiert prompt Hausverbot auf Lebenszeit und löst damit eine Kettenreaktion aus, die das ganze Suppenimperium zum Einsturz bringen könnte. Und was das ist, das werden wir natürlich hören. Und in dieser Folge, die wir jetzt besprechen werden, geht's um Machtgenuss und die Frage, wie viel würde ein Mensch für eine Schüssel Suppe gibt. Ja, lieber Daniel, wie viel würdest du denn für so eine Schüsselsuppe tun?
Danke für die Zusammenfassung, Johannes. Und das ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie weit man sich hier unterwirft. Das Wort hast du ja gerade schon benutzt und das würde ich ja sagen, da geht es dann auch im Folgenden ganz stark darum, ob man ja sich weit aufgibt, ja, um für den Genuss, der da angepriesen wird, oder ob man sich selber nicht zurücknehmen kann, nicht zurücknehmen will und dafür aber dann vielleicht diesen unglaublichen Genussmoment opfert. Bevor wir da reingehen, wollte ich dich nochmal fragen, hast du diese Folge, wie das so oft bei uns ist, diese Frage schon jetzt zum ersten Mal gesehen oder kanntest du die schon aus deiner Jugend? Bist du schon länger mit diesem Satz vertraut gewesen?
Nee, tatsächlich nicht, sondern ich habe natürlich einfach was Passendes rausgesucht, um dem Thema Serien, Folgen, Episoden, um die sich dann um Genuss, um ja Kulinarik drehen, einfach mal auf die Suche begeben. Und Seinfeld kannte ich zwar, aber auch nicht, dass ich alle Folgen und alle Staffeln gesehen habe. Und diese Folge tatsächlich auch nicht. Von daher war das für mich ganz, ganz neu. Und dann auch in der Recherche ja, dass es im Endeffekt auch ein echtes Vorbild für diesen Suppennazi gab, der ja hin und her gerissen war, als dann Seinfeld tatsächlich da eine Folge drüber gemacht hat.
Ja, genau, das habe ich jetzt auch in der Recherche herausgefunden, dass es ja wirklich so jemanden gab, der nicht nur so einen ganz begehrten Suppenstand gehabt hat in New York, sondern auch tatsächlich mit diesen starren, strikten, strengen Anweisungen seine Kundschaft dirigiert hat. Und wo man das dann auch erwartet hat, wenn man da hingegangen ist. Und hier sehen wir natürlich auch gleich so, dass dieser Begriff Suppennazi in dem Kontext auch US-amerikanisiert gesehen werden muss. Also, dass wir es hier nicht irgendwie mit dem Nationalsozialisten zu tun haben oder dem System nahesteht, sondern dass dieser Begriff eben für jemanden gebraucht wird, der ein sehr starres Ordnungsregime führt oder sehr penibel ist in der Auslegung der Regeln, die er für richtig hält. Und witzig fand ich dann noch, als ich jetzt ganz kurz darüber gelesen habe, dass es den schon gab, also in der Realität diesen Charakter, diesen Sublokal, dass der Laden ja zwischenzeitlich mal geschlossen gewesen ist und jetzt wieder wohl unter dem Namen und dem Label eröffnet hat und dass dann dem journalistischen Artikel, den ich gelesen habe, die Journalisten geradezu enttäuscht gewesen sind, als sie da gewesen sind, dass die Regeln gar nicht mehr so streng befolgt werden. Also man vermisst dann auch vielleicht diesen Charakter, der einem erst als Externer wunderlich erscheint, dann, wenn der sich so als ja, skurrile Besonderheit etabliert hat, dann möchte man das irgendwie so auch als Erlebnis genießen. Wir haben es hier natürlich also mit einem besonderen Genusssegment zu tun, wo das gilt, also diese starren Regeln dann vielleicht auch so als spielerische Komponente, als ja, Kuriosität gewertschätzt werden irgendwann, während wenn man das in anderen Bereichen ja eben nicht haben möchte. Ja, ich habe die Folge auch zum ersten Mal gesehen und ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe auch Seinfeld jetzt zum ersten Mal angefangen zu gucken. Ich wusste, dass es das gibt und die Serie ist ja relativ bekannt, war mir im Feuilleton und im popkulturellen Diskurs immer wieder so als Name begegnet, aber gut, ich habe das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt damals. Ob das nicht im Öffentlich-Rechtlichen lief, meine Eltern hatten nur Öffentlich-Rechtliches zu diesem Zeitpunkt. Deswegen bin ich, obwohl natürlich auch mit dem Fernsehen erzogen worden als Kind der 80er, nicht mit den Privaten aufgewachsen und diese Serie ist an mir vorbeigegangen. Jetzt habe ich mir die angefangen, ein bisschen im Vorlauf anzugucken, damit ich in dieser Folge auch weiß, was diese Charaktere ausmacht. Und klar, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Serie, die mich so voll geflasht hat. Dafür ist sie vielleicht auch zu alt und ich bin nicht damit als Jugendlicher aufgewachsen. Das ist eine typische Serie der späten 80er und 90er, würde ich sagen. Aber ich kann den Humor nach so ein paar Folgen jetzt schon verstehen und finde die schon pointiert und kann mir gut vorstellen, dass ich die früher, wenn ich die damals gesehen hätte, sicherlich auch sehr gut gefunden hätte. Und genau, jetzt hat sie mich trotzdem ganz gut unterhalten. Und diese Folge beginnt ja, aber ich muss auch sagen, mit so einem Stand-up-Auftritt von Jerry Seinfeld, dem Hauptcharakter der Serie. Und er ist ja Comedian, Stand-up-Comedian von Haus aus. Auch im richtigen Leben pflegt er dieser Tätigkeit nachzugehen. Und das fand ich ja auch schon ganz witzig, dass also dieses Thema Suppe hier so stark in dieser Serie behandelt wird. Also es ist wirklich letztlich eine kulinarische Folge. Und er eröffnet eigentlich mit einer Anekdote, mit einer Witzreihe über Suppe. Die fand ich dann überraschend zeitgenössisch, obwohl sie ja, was ist das, 1992, 93 wird diese Folge erschienen worden sein, oder also Anfang der 90er, also sie ist auf jeden Fall über 20 Jahre alt und er sagt da, ja, er fände Suppe irgendwie an sich ein interessantes Essen, wenn ich mich richtig erinnere, weil es eigentlich schon so vorgekaut ist, also es ist schon vorbereitet, man muss dann irgendwie gar nicht so viel Zeit auf Essen verwenden, sie ist schon halb durch, also das Essen hat sich, die halbe Arbeit, so nennt er das, glaube ich, bezeichnet hier Essen erstmal als Arbeit, hat sich schon erledigt und er fantasiert dann über IV-Suppe, also intravenös verabreichte Suppe. So diese Flüssigkeit fließt so in einen rein. Und er macht natürlich noch so Scherze darüber, dass er dann mit seiner Familie am Tisch sitzt. Der eine kriegt Tomatensuppe und der andere kriegt vielleicht eine andere Suppe, ja. Und da ist auch Pfeffer dabei. Also er sieht da irgendwie noch so Gewürze mit drin. Das würde man ja sicher gar nicht schmecken, wenn man sie IV bekommen würde. Aber ich musste direkt dran denken, dass es ja tatsächlich auch so einen Trend gibt heutzutage zu Infusionsernährung, Vitamininfusionen, wo Leute wirklich denken, sie könnten sich irgendwie damit Zeit sparen, indem sie sich da die Nahrung einfach IV reinfließen lassen und dann gar keine Zeit mehr aufs Essen verwenden. Also das fand ich irgendwie witzig vorgegriffen, fast schon dystopisch, wie er das da ausformuliert. Und ja, war irgendwie ganz schöner Anreißer, um dann in das Thema Suppe einzusteigen. Und dann ist natürlich der erste Aspekt, der in der Folge, in dem konkreten Handlung zum Thema wird, sie wollen dann essen gehen und dann kommt Elaine rein, die sehr extrovertiert ist als Charakter und die will erstmal Cheeseburger essen gehen. Und dann sagen die anderen, nee, wir gehen Suppe essen. Und dann sagt Elaine, was, Suppe? Und das ist natürlich auch interessant, oder? Das stimmt schon. Ist Suppe eigentlich ein interessantes Essen? Ja, also geht man so Suppe essen oder ist das nicht einfach nur eine Vorspeise, könnte man ja auch annehmen. Ja, also ist Suppe ein vollwertiges Eventmahl.
Für mich auf jeden Fall nicht. Also eine Suppe, ich bin jetzt kein Suppenkasper. Ich lasse auch gerne mal eine Suppe in einem mehrgängigen Menü weg, ja. Das ist so das, was ich gerne verzichte. Eine Suppe ist für mich kein Gericht. Es ist irgendwie so, ja, so nichtssagend. Also klar, ne, wir haben ja hier ganz tolle Suppen, kommen wir ja auch noch dazu, was wir da haben. Aber letzten Endes ist für mich ein Eintopf zum Beispiel ein vollwertiges Gericht. Also deswegen kann ich auch gut eine Faux fällt ja auch in der Suppe, ist aber für mich eigentlich auch eher ein Eintopf, weil da sehr viel Einlage ist. Muss man vielleicht auch immer nochmal unterscheiden, hat die Suppe eine große Einlage, also gibt es da noch was, sei es jetzt Fleisch, Fisch, Gemüse oder Flätle, wie es ja durchaus auch in der Flätlesuppe der Fall sein kann, oder ist es halt irgendwie eine klare Brühe, eine Cremesuppe, wo fast gar nichts drin ist. Und das ist für mich immer, ja, okay, kann schmecken, kann nicht schmecken. Bestes Beispiel, eine Kürbiscremesuppe. Viele Menschen schwören und lieben, wenn die Kürbiszeit beginnt, auf Kürbiscremesuppe. Ich habe in meinem Leben noch nie eine gute Kürbiscremesuppe irgendwo gegessen, dass ich mich daran erinnern könnte. Und ich habe durchaus in unterschiedlichen Lokalitäten oder auch zu Hause selbst gemacht, schon mehrfach verschiedene Kürbiscremesuppen gegessen. Und es blieb mir keine in Erinnerung, dass ich sagte, ja, sobald Kürbisse auf der kulinarischen Landkarte erscheinen, muss ich unbedingt eine Kürbiscremesuppe machen. Also das ist zum Beispiel sowas, da kann ich gut verstehen, dass man es erstmal verwundert guckt, wir gehen Suppen essen. Was gibt's da? Ja, bei einer Fove würde ich sagen, okay, bin ich mit dabei, aber jetzt einfach irgendwie das, was es dort gibt, ein Hummerbisk, Krabbisk, da ist vielleicht noch sogar die berühmt-berüchtigte Mulligatawny, Mulligatawny, so wird's richtig ausgesprochen, noch vielleicht sogar die, die am meisten Einlage hat. Aber für mich, wie gesagt, sind Suppen keine richtige Mahlzeit. So ein Zwischengang vielleicht, aber das ist auch, wie gesagt, sowas, was ich gerne weglasse. Und dass es gute Suppenlokale gibt, gar keine Frage, ist immer so die Frage, was gibt's da? Ne? Also er hieß ja Soup Kitchen International, der Ali Yagene, der das da entsprechend betrieben hat in Manhattan. Und er hat ja, um das vielleicht auch mal noch gerade noch zu ergänzen zu deinen Ausführungen, er hat in New Yorker da auch mal ja in so einem Bericht darüber offen ausgesprochen, sinngemäß hat er gesagt, er hasst es eigentlich mit der Öffentlichkeit zu arbeiten und die Leute würden ihn ja behandeln wie einen Sklaven und seine Devise ist, der Kunde hat immer Unrecht und er hat immer Recht. Und das ist ja eigentlich genau das, was aus diesem Drehbuch stammen könnte. Und das ist 6 Jahre vor der Folge gewesen. Also die Folge war dann 95 und er hat das da irgendwie 89 erzählt. Aber sehr wahrscheinlich hat sich Jerry Seinfeld da auch so ein bisschen und der Drehbuchautor hat sich sehr wahrscheinlich da auch so ein bisschen inspirieren lassen. Und als sie, Seinfeld und dieser Drehbuchautor auch in dem Laden auftauchten, hat ja Yagene die sofort erkannt und ist dann total ausgerastet und hat dann wohl eben auch diesen Satz unfreiwillig berühmt gemacht, no soup for you. Und die Realität hat die Fiktion dann tatsächlich dann auch eingeholt, ja. Aber das ist halt so, wie du sagst, ne? Suppe ist irgendwie was, wenn man so mal überlegt, samstags gab's immer Suppe zu Hause, also oft. Aber je nachdem, was es war, gab es auch noch was dazu. Sprechen wir jetzt zum Beispiel von einer, also zumindest mal kann ich immer im Saarland davon sprechen, weiß nicht, wie es bei dir der Fall ist, aber dann gab es zum Beispiel eine Kartoffelsuppe und es gab dann zum Beispiel auch noch Pfannkuchen oder Apfelpfannkuchen, Apfelpannkuchen, Apfelkichelscher dazu. Also von daher gab es immer noch was dazu zur Suppe. Oder halt im Vorfeld auch gab es vielleicht samstags die Rindfleischsuppe und sonntags dann den Tafelspitz. Ja, also das ist ja auch sowas. Suppe war früher natürlich auch ein Gericht, was man gut vermehren konnte oder gut für mehrere Menschen auch mal strecken konnte, wenn man wenig hatte. Ja, und das einigermaßen alles satt gemacht hat. Ne? Man hat vielleicht dann Brot dazu gegessen oder es waren viele Kartoffeln drin oder ähnliches, dass man satt wurde. Und dann in der heutigen Zeit kommen ja diese Suppen hinzu, Cremesuppen, schwere Suppen, klare Brühen, Essenzen. Das sind ja natürlich dann eher die Sterneküche und das ist so das, wo ich sage, naja, okay, kann man gerne mal mitnehmen, aber muss ich jetzt nicht unbedingt Schlange stehen.
Auf jeden Fall, also diese Suppen gab es bei uns früher auch und ich muss auch daran denken, du hast von Kürbissuppe jetzt gesprochen. Kürbissuppe gibt es bei uns tatsächlich auch im Herbst ziemlich oft. Kürbis-Apfelsuppe. Ich baue im Garten auch Kürbisse an und da bietet sich das einfach an. Und die Kürbissuppe wird bei uns auch gern gegessen. Was auch bei uns gern gegessen wird, auch gerne gemacht wird, ist eigentlich Linsensuppe. Auch mit Würstchen drin. Und das würde ich auch sagen, ist tatsächlich auch beides so ein Mahl. Also die Linsensuppe noch stärker mit den Würstchen. Ein richtiges Mahl, das nicht durch weitere Speisen noch ergänzt wird. Danach ist man gesättigt und auch zufrieden. Es ist aber beides, sowohl die Kürbissuppe als auch die Linsensuppe, tatsächlich, wenn ich so über die Hierarchie von Speisen nachdenke und auch über die Wertigkeit, den Charakter von Speisen nachdenke, nichts, wo ich bisher damit begegnet bin, wir gehen jetzt das Essen, Auswärtsessen. Also man sucht danach nicht eine Außerhausverpflegung. Und am ehesten habe ich noch, auch wie du, jetzt an den asiatischen Bereich denken müssen, Pho oder Ramensuppe. Da habe ich auch an Tampopo gedacht, den Film, den wir gesehen haben, wo es ja auch um so Nudelsuppe geht. Und muss aber sagen, dafür war eben hier das Suppenangebot, auch die Art und Weise, wie es präsentiert wurde und auch wie es gegessen wurde, einfach zu, ja, fast schon eher Fastfood-mäßig, ja. Also bei Tampopo hatten wir ja gesehen, diese schön gestalteten Suppenteller, wo ja auch sehr viel Suppenschüsseln, wo sehr viel Aufwand drum gemacht wurde, dass das richtig hergestellt wurde. Und da standen, waren auch viele unterschiedliche Elemente mit drin. Und dann hatten wir auch diesen Gourmet, der dem Schüler erklärt hat, wie man die richtig zu essen hat, so nach und nach mit viel Achtsamkeit. Und bei dieser Folge, da fand ich dann doch bemerkenswert, nachdem sie da ja in dieser Schlange lange angestanden haben, aber die Schlange ging ja wirklich raus bis auf die Straße. Das war ja wie in diesen Streetfood-Lokalen, die irgendeinen Trend haben, wo man zuletzt irgendwie hatte, Curry 36 in Berlin mal oder Dubai-Schokolade wird irgendwo speziell angeboten. Ja, da bilden sich dann auf einmal solche Schlangen draußen, irgendeine Eisdiele soll irgendwie das allerbeste Eis der Stadt haben und wird dann überregional vermarktet und dann bilden sich diese langen Ketten von Kunden, die da hingehen wollen. So war ja bei dieser Suppenküche, bei diesem Suppengeschäft auch die Schlange da. Da steht man dann so lange an, muss sich dann noch in einem strengen Regime, wie das zu funktionieren hat, der Kaufakt unterwerfen und auch selbst verleugnen, zum Teil ja hier wie Seinfeld, Jerry auch sogar seine Freundin verleugnen, seine Freundin auch opfern, tatsächlich, das tut ja Jerry in dem Moment. Und dann bekommt man aber diese Suppe in einem so typischen Papp-Plastik-Aufbewahrbecher, nimmt die in der Tüte mit nach Hause und da sehen wir ja Jerry, wie er die isst und er löffelt die eigentlich so da schnell raus, also ohne diese große Achtsamkeit. Klar, wir sehen, das ist auch, finde ich, auch faszinierend und das muss ja diese Suppe auch handwerklich sein, dass sie halt im Original ausgemacht haben. Die muss geschmeckt haben, weil Jerry die auch mit großer Verzückung verzehrt. Also er sagt mal so fantastisch. Und nachher probiert ja Elaine auch mal diese Suppe irgendwo. Und die muss ich gleich setzen vor Genuss des Suppengeschmacks. Also da steckt schon was drin. Aber das wird eben nicht so wie in diesem japanischen, asiatischen Kontext mit viel Aufmerksamkeit verzehrt, sondern wirklich irgendwie so wie so Fast Food weggelöffelt. Und das fand ich irgendwie irritierend. Und für mich so als Ernährungskulturwissenschaftler dachte ich, ja, die Suppe ist so ein Gericht, das eigentlich nicht wirklich etabliert ist. Klar, auch in der Sterneküche, niemand wird bestreiten, dass das eine ganz tolle, mit viel Aufwand, Liebe und durchdachte Speise ist. Aber es ist ja eigentlich was so zwischendurch, nebenbei, mal vorwegläuft. Mir ist unbekannt, dass ich sagen würde, wir gehen wegen der Suppe dahin, sondern man spekuliert ja eigentlich auf die anderen Speisen. Fand ich bei Seinfeld, bei den Folgen, die ich gesehen hatte, übrigens auch insgesamt ganz spannend, dass Essen und Trinken da doch immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Einige Folgen davor gibt es eine Folge, da verliebt sich Jerry eine Frau und die ist total Carnivore, Fleisch fixiert und Jerry hat so eine Phase, wo er nicht so viel Fleisch essen will und versteckt immer das Fleisch, aber das entspricht eigentlich dem Charakter der Zeit und auch den Protagonisten da viel stärker, dass eigentlich man immer so was handfestes, ordentliches Fleisch in der Hand haben muss und auch Elaine, witzigerweise hier die Frau, will eben den Cheeseburger ursprünglich haben, ja, und nicht so eine Suppe, ist eben total verwundert. Und dass diese besondere Speise in der Folge thematisiert wurde, das fand ich auf jeden Fall spannend und hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und dann natürlich, klar, diese Schlange, dieses Ritual, das sich da bildet. Dachte ich auch, das ist auch was Ungewöhnliches, dass das so zentral zum Thema gemacht wird. In der Schlange stehen, kennt man natürlich, aber man denkt so nie drüber nach. Es ist so eine alltägliche Mikrosituation, soziale Situation. Wir alle stehen immer wieder in der Schlange, aber wir tun das einfach so, ohne drüber nachzudenken. Dabei stecken da an sich schon sehr viele Regeln drin. Also, wie viel Abstand darf man halten? Dann gibt's auch hier die Frage, darf man jemanden vorlassen? Da kommt so ein Freund von Jerry an und will irgendwie dann sich einreihen. Und dann sagt Jerry, nein, wenn ich dich hier vorlasse, dann bin ich irgendwie auf ewig gesperrt in dieser Schlange. Das kann ich nicht machen. Und dann eben die Frage, darf ich mich in der Schlange unterhalten? Was darf ich in der Schlange tun? Darf ich reden? Muss ich ganz stillstehen? Darf ich rumknutschen? Und das ist im Tier in dieser Schlange alles verboten. Es wird alles reglementiert. Wir sehen an anderer Stelle einmal in dieser Folge, dass Jerry und seine Freundin und sein Freund mit seiner Verlobten im Monk-Café sitzen, wo sie sonst oft essen und trinken. Und da knutschen sie sehr auffällig rum. Für erwachsene Leute etwas sehr ambitioniert, würde ich sagen. So ein Teenager-Rumknutschverhalten. Das können sie da machen, aber auch da wird es schon skeptisch betrachtet von den Umgebenden. Und in dieser Schlange hier wird es natürlich gleich sanktioniert von dem Suppenküchenchef, der hier als Suppennazi bezeichnet wird. Also beides fand ich spannend. Schlange stehen zum einen und Suppe als besonderes Essen auch interessant zum Vorschein gebracht. Die Suppen selber sind ja auch eine interessante Auswahl, was das so gibt. Das gibt ja irgendwie 5 Bottiche und bestellt wird einmal Putenchili, Krabbenkraftbrühe und dann diese indische scharfe Suppe.
Mulligatawny.
Ja, genau. Habe mich jetzt gerade wieder nicht getraut auszusprechen.
Ja, also vom Original her steht da eine Schlange. Das ist jetzt in dem Fall, da sage ich auch noch gleich was dazu, hin zum Instagram-Trend, zum Trendverhalten. In der Zeit gab es ja das noch nicht in der Art und Weise, dass man so soziale Medien hatte oder ähnliches. Von daher hat sich sowas halt Mund-zu-Mund-Propaganda rumgesprochen oder wenn die Zeitung vielleicht mal drüber berichtet hat, dass es dort super Suppen gab. So, und dieser Ali hat ja dort in Manhattan tatsächlich alles selbst gekocht. Also auch das, was man ja nachher am Ende durch die Rezepte, durch die Rezeptseiten sieht, alles selbst gekocht, ausschließlich aus frischen, hochwertigen Zutaten. Und das Niveau, das war wohl oder ja, war wohl damals tatsächlich extrem hoch, dass er dort täglich bis zu 17 verschiedene Suppen angeboten hat. Und da jeder irgendwo was Passendes fand und die drei Klassiker, du hast ja zumindest mal schon mal ja drei genannt. Es gab ja diese Krebssuppe oder Crab Bisque, kennt man ja aus Frankreich, Spanien. Im Endeffekt eine cremige Krabben- oder Krustentiersuppe. So, im Endeffekt werden Krustentiere geschält, aus den Schalen wird dann entsprechend eine Suppe angesetzt, die geröstet werden und so weiter und so fort. Und natürlich dann auch nochmal das Fleisch dann rein. Ne? Also je nachdem, Cognac Sherry abgelöscht, ausgekocht, ganz langsam und das Ganze dann eben entsprechend dann da abpassiert und kann auch noch ein bisschen Reis rein oder sowas. Ja, und das ist natürlich so, wie du sagst, ne, diese viele Stunden Arbeit, die in so eine richtig gut gekochte Suppe fließen, dann nachher in so einem Pappbecher zu sehen, ist schon irgendwie sehr, sehr schräg. Ja? Und da denkt man halt eher an so einen Eintopf, ja, oder an Linsen. Ein Linsengericht, da ist hier diese Mulligatawny-Suppe, diese Pfeffer, dieses Pfefferwasser, was wir natürlich auch schon aus Dinner for One kennen, ist ja im Endeffekt auch so eine besondere Suppe, ja, die halt sehr exotisch ist. Auch wenn es jetzt nichts Besonderes ist. Linsen, Huhn, Äpfel, Curry, Kokosmilch, sowas in diese Richtung. Aber auch da ist es halt so, je nachdem, wie das Ganze gemacht wird. Ja, und in der Folge ist es ja die Suppe, die Kramer so vergöttert. Und er ist ja der Einzige, der mit dem Koch auch ganz normal sprechen kann. Und der Koch sieht ihn auch als den einzigsten Normalen an, mit dem er sprechen kann. Alle anderen zählen ja nicht. Die werden gemustert. Wer sich, wie du sagst, nicht an die Regeln hält, irgendwas Komisches macht in der Schlange oder es wagt, nach Brot zu fragen, wie das George in der ersten Szene macht, der kriegt erstmal die Suppe wieder abgenommen und dann kommt eben für dich keine Suppe. Fertig. Und dann brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Wer dann diskutiert wie Elaine, der wird dann auf Lebenszeit gesperrt und der braucht dann überhaupt nie wieder zu kommen. Das Entscheidende ist, glaube ich, einfach halt wirklich, dass das gut ist, ja, und nicht irgendwie zusammengekocht ist, sondern wirklich auch hier auf einem guten kulinarischen handwerklichen Niveau ganz einfach kompromisslos wirklich entsteht. Und dadurch wurde halt irgendwo ein Kult geschaffen. Also theoretisch kann halt auch so ein Straßenstand, was man ja durchaus auch in anderen Ländern dieser Welt sieht, Sternequalität liefern. Ich erinnere mich an einen Hawker. Also ein Hawker ist im Endeffekt ein Imbiss in Asien in einem Food Center und dort gibt es dann verschiedene Stände und so ein Hawker macht zum Beispiel die beste Peking-Ente, die da in Singapur mit einem Stern ausgezeichnet ist. Oder in Thailand eine Straßenköchin, die, also in Bangkok, die eine Motorradfliegerbrille trägt und an einem offenen Feuer echt ganz tolle, in dem Fall Krabbenomelettes und andere thailändische Speisen zubereitet, hat auch einen Stern bekommen, weil sie letzten Endes kompromisslos, konsequent ihre kulinarische Philosophie an ihrem kleinen Stand da umsetzen. Und das macht er auch und er kennt keine Kompromisse. Und das macht ihn vielleicht dann auch dazu, dass er sagt, ich bin hier der große Gott, der euch die Suppen gibt, das Manna, könnte man auch vielleicht sagen, und ihr empfangt es. Und meine Regeln gelten hier, sobald ihr in der Schlange steht, beziehungsweise über die Schwelle tretet. Und wer da nicht mitspielt, der hat eben Pech gehabt. Also es ist natürlich schon auch irgendwie so ein Machtinstrument, ne, weil alle wollen dieses Essen. Und dieser Suppenkoch, der kontrolliert nicht nur das Essen, er kontrolliert im Endeffekt das komplette Verhalten seiner Kunden. Der gibt vor, was sie tun, wie sie stehen, wie sie sprechen, wie schnell sie zahlen, weil das hat ja alles sein Ritual, sein Ablauf. Und er entzieht ihnen da Stück für Stück auch irgendwo die Würde. Manche sind ja ganz perplex und wissen dann gar nicht, was sie tun sollen. Und sie lassen es trotzdem geschehen für eine Schüssel Super, das muss man sich ja auch einfach mal so überlegen, ne? Für was ist man da bereit, tatsächlich alles zu opfern? Und du hast es ja auch schon gesagt, Jerry verleugnet seine Freundin, Sheila, nur damit er nicht auffällt. Und ja, er wählt im Endeffekt die Suppe über die Liebe, was für uns brüllend komisch ist, aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie erschreckend. So ein ehrliches Bild menschlicher Prioritäten, was da so passieren kann, dass man plötzlich sagt, Moment, nee, was ist mir jetzt wichtiger? Und das ist ja schon irgendwie ganz interessant. Tampopo, vielleicht das noch von meiner Seite, hast du ja auch erwähnt. Das ist mir natürlich auch direkt eingefallen. Auch da gibt es ja Regeln im Endeffekt, ne, wie der große Meister sagt, was man tun muss, um eine Suppe richtig zu genießen und richtig zu essen, das Schweinefleisch zärtlich begrüßen, die Nudeln betrachten, den Duft einatmen, erst dann essen. Das klingt ja auch erstmal so bizarr, aber es ist ja dort keine Strenge, sondern es ist ja eher eine spirituelle Anleitung zum Genuss, die dort verbreitet wird. Und das ist das, was du ja auch so schön geschildert hast. Da wird mit Genuss gelöffelt und dort, sobald man da draußen ist, zu Hause sitzt oder sonst wo, wird diese Suppe einfach inhaliert, als ob es auch so ein bisschen Suchtpotenzial hätte und ich brauche diese Suppe jetzt ganz schnell, ganz dringend. Und deswegen hält man sich auch an diese Regeln.
Da steckt total viel drin in dem, was du gesagt hast. Ich fange von hinten an. Ich würde auch sagen, es steckt ein Unterschied drin im Genussempfinden. Das wird ja auch klar. In Asien, ist im japanischen Film- oder Kulturkontext, geht es um so einen achtsamen Genuss. Und hier in dieser Serie geht es so um diesen US-amerikanischen Kick-Genuss. Also es ist schon wahrscheinlich ein krasser Kick, aber es ist eben der Kick. Es ist nicht dieses, ich genieße etwas über einen absehbar mittelfristig längeren Zeitraum, sondern es ist da jetzt gleich, ist es einfach total geil, wenn ich es mir reinpfeife. Das ist ja bei Fast Food und auch bei Junkfood ganz oft der Fall. Also es macht es ja eben auch aus. Und deswegen, auch wenn man jetzt sagt, man findet das kulturell, esskulturell nicht so wertvoll, aber das ist ja das, warum wir schon alle danach gieren, warum das so erfolgreich ist, weil der Kick bei Junk und Fast Food ganz oft super ist. Und bei Tampopo ging es eben um die Zubereitung in dem Film und um den Verzehr. Und in diesem Film, in dieser Serie, ging es um den Kaufakt, also um das Erlangen. Etwas, was bei Tampopo nicht so im Zentrum stand, weil es da mehr Suppe gab als Kunden. Und hier ist es umgedreht. Und dann hast du eben gesagt, es handelt sich um so ein Kult. Ja, genau. Es hat eben diese religiöse Komponente. Das ist auch witzig, dass eben Kramer, der ja auch in der Serie als Verrückte immer wieder auftaucht, er ist eben ganz besonders schrullig in diesem Verein der schrulligen Persönlichkeiten. Ja, aber er ist wirklich ganz besonders. Er hat einen speziellen Zugang zur Welt. Und er ist mit dem Suppenkoch auf einer Wellenlänge. Die beiden unterhalten sich. Es gibt ein Gespräch wie zwei normale Leute, wenn die zusammen sind. Also da macht es auf einmal alles Sinn. Und das kann natürlich sein, dass hier Leute zusammenkommen, die mit einer ganz spezifischen Perspektive auf die Welt blicken. Und der Suppenkoch, der Gastronom, hat es ja auch geschafft, ein Produkt herzustellen, das alle anderen beeindruckt und wonach alle anderen gieren. Und er benutzt das, auch wie du geschrieben hast, als Kontrollinstanz, um die anderen zu disziplinieren. Er ist dann aber, und das betont ja Kramer eben, Kramer sagt ja mal, er ist kein Nazi. Er ist einfach jemand, der ganz besonders ist, ja, der ein Genie ist. Und es erinnert mich eben dann doch eben an diese kultische Geschichte, die du gesagt hast. Es ist ein Kult, den er schafft. Und für den Gastronom, für den Suppenkoch, ist die Suppe wichtiger als die Kunden. Er schützt eigentlich die Suppe vor seinen Kunden, vor der Missachtung der Kunden. Also ihm sind die Menschen nicht so wichtig, aber er will, dass die Reinheit seines Produkts bewahrt wird und dass die gewertschätzt wird. Und der Kunde hat eben nicht bei ihm immer recht, sondern eigentlich hat die Suppe recht. Und die Suppe muss in einem Akt erworben werden, dass man den Eindruck hat, die haben es sich auch verdient, durch ihre Aufmerksamkeit, durch ihr Rückstellen der eigenen Persönlichkeit an die Suppe ranzukommen. Es reicht gar nicht, sie zu bezahlen. Denn einmal wird ja die Suppe auch von George bezahlt. Er hat die Suppe schon in der Hand und beschwert sich dann, wie bei The Menu, dass es kein Brot gibt. Und dann fragt er, sagt der Suppenkoch noch, sie wollen Brot haben? Ja, $2. Da sagt George doch, wieso, die anderen haben es umsonst bekommen. Da sagt Suppenkoch, ja, dann 3 Euro, wenn du dich ja noch meckerst. Und dann beschwert sich George noch einmal und dann ist die Suppe weg. Er kriegt ja nicht nur kein Brot, sondern auch noch die Suppe ist weg. Und er muss das nächste Mal wiederkommen. Also es wird wirklich darauf geachtet, dass dieses sakrale Element nicht beschädigt wird. Und der Suppenkoch ist der Hüter dieses Kultes. Er ist sozusagen der Priester. Er hat den Ablauf, die Liturgie in seiner Hand. Und dann kommt es natürlich irgendwann am Ende zu dem Problem, dass ja dann seine Liturgie, seine magischen Rezepte, also seine Beschwörungsformeln, könnte man da sagen, mit denen er es schafft, die Suppe zu beschwören, in dieser Art, in der er sie kocht, so zubereitet, dass er diese Beschwörungsformeln aus Versehen ausgerechnet an Elaine gibt, die er mehrfach seines Lokals verwiesen hat, weil sie sich nicht den Regeln unterwirft, weil sie nicht anerkennt, was da los ist. Sie ist sowieso sehr extrovertiert und dann nimmt sie die Sache nicht ernst, fliegt da zweimal raus und hat dann, weil sie über einen Zufall an die Rezepte kommt, die Macht über die Situation und rächt sich da und zerstört eigentlich ja den Kult am Ende.
Genau, ja. Elaine findet ja rein zufällig, das ist ja so ein Rahmen oder so eine Rahmenhandlung, doppeldeutig, wenn wir jetzt über Suppen sprechen, aber im Endeffekt so ein Seitenstrang der ganzen Hauptgeschichte, dass sie so ein schönes Vertigo sieht und dann zuerst mal nicht mitgeht zum Suppenmann, sondern sagt, ich will dieses Vertigo, und das Vertigo wird nachher dann geklaut, weil Kramer sich nicht durchsetzt, und Kramer sorgt dann aber dafür, eben im Gespräch mit dem Suppenkoch, dass er, ja, du, ich habe da unten einen Schrank stehen, den kannst du haben, so ein Vertigo, das brauche ich nicht. Und er weiß eben nicht, dass es für Elaine ist, weil nachher sagt er, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich gesagt, nein, für dich nicht, ne? Und dort sind eben die, ja, die Zettel drin, nachdem sie da reinschaut, und findet alle Rezepte haarklein aufgezeichnet. Das sind im Endeffekt, ja, die magischen Geheimformeln seines Erfolgs. Und sie geht dann auch rein und sagt, so, mein Lieber, so sieht's aus. Ich werde die veröffentlichen und dann ist deine Macht vorbei. Dann hast du hier ausgespielt, denn dann sind die Rezepte öffentlich und seine Suppe wird plötzlich zur Massenware, weil jeder sie theoretisch nachkochen kann. Und letzten Endes, das Druckmittel, was er da hat, verschwindet dann auch, ja, auch wenn es im Umkehrschluss, ne, wenn man jetzt hier sagt, ein Hype, ein Trend, das sehen wir ja heutzutage auch, jeden Tag wird ja irgendwie, fast täglich sage ich jetzt mal, nicht jeden Tag, aber fast täglich, wird ja eine neue Sau durchs Dorf getrieben bei Instagram, was Kulinarik angeht, sei es ein virales Rezept, das plötzlich dann jeder nachkocht, oder irgendwelche Restaurants, Cafés, die plötzlich dann überlaufen werden von Menschen, nur weil da plötzlich irgendwas gepostet wird. Und das Ding ist ja, er hat es ja geschafft, im Endeffekt jetzt nicht über 14 Tage, 3 Monate oder wie auch immer so einen Hype zu haben, sondern er hat ja wirklich was Nachhaltiges dort geschaffen. Und im Endeffekt ist keine virale Sensation, sondern eben was Dauerhaftes. Und das ist ja auch immer diese Schwierigkeit heutzutage, etwas Dauerhaftes zu schaffen. Ja, es ist Fluch und Segen. Man braucht natürlich die sozialen Medien, um bekannt zu werden, hat aber auch vielleicht manchmal das Problem, so, da waren jetzt die Leute da, dann kommen sie nicht wieder. Dann ist dieser Trend vorbei. Jeder rennt dorthin, weil angeblich das die beste Pizza ist und irgendjemand was gepostet hat. Oder wenn man noch dran denkt, den ersten kulinarischen Trend, den ich so wahrgenommen habe, das war ja im Endeffekt der Cronut, der da auch, glaube ich, aus Amerika über den Teich schwappte, weil dann plötzlich jeder in Manhattan diesen Cronut Schlange stand und für diesen Cronut und den unbedingt essen wollte. Oder auch hier Cinnamon Rolls, was dann von Influencern dann gegründet worden ist und dann plötzlich überall in den Städten aufgemacht hat. Und mittlerweile braucht man da gar keine Schlange mehr zu stehen. Und ich glaube, die Läden werden sehr wahrscheinlich auch nach und nach wieder geschlossen werden. Man denkt vielleicht auch noch an die Dubai-Schokolade, die es dann plötzlich gab als Trend. Jeder hat, ist dann gerannt und hat versucht, Pistazienpaste und Kadaif, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, jedenfalls diesen schönen Teig zu bekommen. Und ja, und jetzt rührt ihn kein Mensch mehr an. Also das sind immer solche Dinge, die da künstlich erzeugt werden. Und in dem Fall ist es ja nicht künstlich erzeugt, sondern er hat einen Unique Selling Point, ein Alleinstellungsmerkmal, dass seine Suppen wirklich richtig gut sind und deswegen gehen die Leute dorthin. Und ja, vielleicht war er am Anfang, wir wissen es ja nicht, vielleicht war er am Anfang auch normal und irgendwann ist ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen und er hat gesagt, okay, wenn die alle hierher kommen, dann diktiere ich einfach. Und manchmal wollen die Leute, das vielleicht auch mal noch dazu, diesen Blick, wollen die Leute ja gedemütigt werden, weil das ist ja mittlerweile auch ein Geschäftsmodell innerhalb der Gastronomie. Karen's Diner zum Beispiel, das ist ja im Endeffekt ein Burger-Restaurant, gestartet 2021 in Sydney, dann in den USA. Also es gibt mittlerweile da auch schon mehrere Ableger davon, wo dann entsprechend die Kunden schlecht behandelt werden. Da kriegt man immer gleich mal eine quasi nicht virtuell aufs Maul hinsetzen und Klappe halten und so weiter. Also da wird man bewusst schlecht bedient und man wird quasi auch runtergemacht. Habe jetzt gerade auch gelesen, in Esslingen in der Nähe von Stuttgart hat auch ein Burgerlokal aufgemacht, das jetzt Jeder weiß es, man muss auch unterschreiben, bevor man dann anfängt, das ist ja sehr wahrscheinlich zur Absicherung, dass man dort eben schlecht behandelt wird. Man wird jetzt nicht übelst beschimpft, aber man wird schlecht behandelt. Also in Karen Steiner, das sind natürlich Kellner, das sind Schauspieler, die das Ganze dann wirklich demütigend auf den Punkt setzen. Und das ist ja irgendwie schon sehr, sehr seltsam, dass Menschen sich freiwillig Demütigung preisgeben, um irgendwie was Tolles zu erleben. Und bei diesem Suppennazi, da hat mich das eben dran erinnert. Wäre heute vielleicht tatsächlich irgendwie eine gefeierte Franchise-Kette, wenn das Original tatsächlich immer noch so funktionieren würde. Wenn man sagt, hier, da gehst du hin, da wirst du schlecht behandelt, aber die Suppe ist geil.
Ich finde auch, da steckt eben in dieser Folge viel drin, was man zur Analyse auch von aktuellen Phänomenen nehmen kann. Ich komme so ein bisschen ins Fazit rein, wie ich jetzt damit anfange. Du hast es schon beschrieben, dass es eben diese Erscheinung gibt, auch in der Gegenwart. Du hast da diverse Beispiele genannt. Ich würde halt sagen, der Film zeigt, dass es diese Moden gibt, diese Trends gibt, wo Leute dann bereit sind, Demütigungen in Kauf zu nehmen, um das Produkt zu erlangen, um also selber zurückzustecken und dann eben auch sehr lange sich anstellen, viel Geld bezahlen, also große Investitionen tätigen, Zeit, monetäre Budgets, um daran zu kommen. Das finde ich aber bei dieser Folge nochmal besonders obskur, dass man eigentlich für die Suppe, die ja eigentlich so als wärmendes Komfortessen vielleicht so noch gilt, besonders diese Demütigung in Kauf nimmt. Das gibt der ganzen Sache nochmal so ein paradoxes, abstruses Geschichte. Aber genau, es gibt auch nicht nur Moden und Trends. Man sagt, Moden ist irgendwie kurzfristig, Trends ist was, was länger anhält. Aber es gibt auch Dinge, wo man sich natürlich über lange Zeiträume mit Phänomenen konfrontiert sieht, wo die Nachfrage größer ist als das Angebot und wo dann Leute eben auch bereit sind, dafür sich zu unterwerfen. Ja, also auch wenn man daran denkt, bestimmte Plätze in begehrten Restaurants zu bekommen, ist man bereit, sehr viel Geld zu bezahlen. Man hält sich an bestimmte Kleiderregeln. Man bewundert die Gastronomen, die das betreiben. Also auch da gibt es das natürlich. Oder wie viel Geld man bereit ist vielleicht, oder wie weit man bereit ist zu fahren, um an bestimmte Weine ranzukommen. Nicht umsonst, glaube ich, oder drei bereit, extra sich aufzumachen, ja, und nur dazu essen. Das sind natürlich jetzt nicht so besonders auffällige oder so exponierte, schrullige Kontrollen, wie sie hier in der Suppennazi gezeigt werden, aber es sind ja auch Kontrollmechanismen, die da drinstecken, wenn man da hinkommen will. Hier ist es eben ja nochmal besonders zugespitzt gezeigt. Ich fand es eine sehr spannende Folge, weil sie zeigt eigentlich mal, wie es funktioniert im gastronomischen Bereich, wenn wir es nicht mit einem Nachfragemarkt zu tun haben, sondern wenn der Verkäufermarkt, wie man das ökonomisch nennt, die Regeln vorgibt. Also es gibt eben ein Produkt, das selten ist und andere alle wollen es haben. Und das wird hier an diesem eigentlich nicht so im Zentrum stehenden Objekt, nämlich der Suppe, rausgebracht, rausgekehrt. Den Humor fand ich lustig, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, war sehr pointiert. Also ich freue mich, dass wir uns das angeschaut haben und würde dieser Folge auf jeden Fall im Serienkontext, ja, den Simpsons hat es jetzt 3 gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber hier würde ich auch schon sagen, 2,5 bis 3 Punkte, einfach weil diese Folge so originell ist und ich habe mich also inspiriert und unterhalten gefühlt.
Schön. Ja, 3 von 3, da würde ich mich dranhängen wollen. 22 Minuten, die Gesellschaftskritik schnell unter einen Suppendeckel packt, würde ich mal sagen, oder eine Suppenschüssel packt, mehr als manche 2-stündige Dokumentation. Und das muss man ja mal sehen. Und das ist schon manchmal auch so, wow, man fühlt sich vielleicht auch selbst ertappt, wofür man oftmals Schlange steht oder für was man sich da plötzlich begeistert, was eigentlich vielleicht faktisch gar nichts ist. Und tatsächlich, also vielleicht stärker auch im amerikanischen Raum, dieses geflügelte Wort, keine Suppe für dich, no soup for you, hat es auch in den Alltag geschafft. Und das ist ja auch etwas, das diese Folge so ganz besonders macht, dass man da Dinge rauszieht, vielleicht aber auch, weil es diese Person, diesen Suppennazi auch im richtigen Leben gab und man dann erst recht sich ertappt fühlte und gedacht hat, ja stimmt, was mache ich denn hier eigentlich nur für eine Suppe? Und wenn dann sogar noch, wie Jerry seine Freundin verleugnet und man da auch nochmal so sieht, wie schnell man vielleicht auch, jetzt nicht für diese Suppe, aber für andere Dinge, seine Werte oder sein Tun sich da verändert, verrät und die Prioritäten sich plötzlich drehen, das zeigt diese Folge da, finde ich auch, dass da keiner aus der Reihe ausschert und im Moment auch mal sagt, Moment, ich glaube, jetzt reicht's, mein Lieber. Wir alle sind deine Kunden. Ohne uns bist du gar nichts. Und dann kannst du noch so gut Suppe kochen. Wenn wir alle nicht mehr kommen, dann hast du ein anderes Problem. Und keiner zeigt aber auch irgendwie Rückgrat. Und deswegen finde ich, das ist wirklich auch sehr, sehr interessant, wie Gesellschaft hier einfach dargestellt wird. Und natürlich auch die Frage, ne, wenn man sich die selbst stellt, wie ich es gerade gesagt habe, in Zeiten von Sternehype, Instagram-Schlangen und irgendwelche Hype-Buden, die ständig ausverkauft sind, muss man sich natürlich auch selbst für den Alltag mal hinterfragen, was tut man alles, ohne mit der Wimper zu zucken, um nur irgendwo dann mit dabei zu sein und sagen zu können, ja, ich habe die Suppe auch gegessen und sie war gigantisch. Und das fand ich so eindrucksvoll und spannend. Wie gesagt, 3 von 3 Gängen. Und nachdem wir ja jetzt hier unseren wilden Suppenkasper in New York hatten, du bist ja jetzt wieder zuständig für die nächste Folge. Was werden wir uns denn das nächste Mal in der Mikrowelle aufwärmen?
Ja, das nächste Mal wird es definitiv keine Mikrowelle geben. Das ist klar. Und zwar ist es ja so, dass unser Podcast tatsächlich das erste Jahr gut überlebt hat, würde ich sagen, oder sich auch etabliert hat. Wir nähern uns also unserem ersten Geburtstag. Und da haben wir uns ja überlegt, dass wir mal wieder Gäste einladen, wie das für so eine Geburtstagsfeier der Fall ist. Es wird da 2 Folgen geben. Einmal hast du jemanden eingeladen, einmal ich jemanden eingeladen. Und ich habe für die nächste Folge die Eva Maria Endres eingeladen, eine Ernährungswissenschaftlerin und eine Kommunikationswissenschaftlerin, die auch sehr tief in dem Thema drin ist, auch im Ernährungskulturthema. Und ich habe erst überlegt, so was kann ich denn da vorschlagen, was wir gucken sollen, wozu wir das sagen kann, und hatte dann aber auch immer so ein bisschen selber die Sorge, ja, was kann man einer profilierten Frau vorschlagen, ohne gleich irgendwie hier so die Gender-Ecke aufzumachen. Komm, wir besprechen irgendwie so einen Frauenfilm, da kannst du als Frau auch was zu sagen. Gleichzeitig wollte ich auch nicht irgendwie ein belangloses Thema rausholen. Da habe ich gedacht, lass ich sie doch entscheiden, was wir gucken. Und Eva hat, und das finde ich ganz toll, einen Film rausgesucht, der spielt nicht in den USA, nicht in Asien, nicht in Frankreich, sondern der spielt in Skandinavien. Und der Film heißt Kitchen Stories. Und das ist ein sehr besonderer Film. Und da freue ich mich auch schon darüber mit dir und Eva zu sprechen.
Da bin ich mal sehr gespannt. Das sagt mir jetzt mal so spontan nichts. Von daher lasse ich mich da gerne überraschen und drauf ein und bin ja sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Auch natürlich mit der dritten Perspektive von Eva. Ja, herzlichen Dank dir, Daniel, für wieder diesen tollen Austausch zu Seinfeld. Wie gesagt, mal ein Ausflug in die Serienwelt.
Ich danke dir für den Vorschlag, den du heute gemacht hast, und ich bin auch ganz gespannt auf nächste Woche.
Ja, und damit sind wir ja auch schon wieder am Ende. Herzlichen Dank fürs Reinhören und wir hoffen natürlich, die Folge hat euch geschmeckt, gefallen. Lasst uns gerne einen Kommentar da, ein Like oder empfehlt uns auch weiter und denkt immer daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!